Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute miteinander und lesen Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Lukas 9, 57 bis 62. Es geschah aber, als sie auf dem Weg, nämlich nach Jerusalem, dahin zogen, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Jesus ruft heraus. Er ruft uns heraus zu einer ungeteilten Nachfolge oder auch zu einer Nachfolge mit einem ungeteilten Herzen, wie ihr gesehen habt, das Thema. Die Verse, die wir gehört haben, sind Worte, die in dieser Radikalität viele nur sehr ungern hören. Mir ist aufgefallen, deshalb wird die Botschaft dieser Worte Gottes vielfach auch abgeschwächt und ihre Konsequenz vermieden. Das ist mir schon vor vielen Jahren aufgefallen bei der Vorbereitung einer Predigt über diese Verse. Ich hatte damals mehrere Kommentare und auch Predigten gelesen zu diesem Abschnitt und ich habe dabei festgestellt, nur eine einzige von vielen Auslegungen ist überhaupt nur ansatzweise auf die Herausforderungen dieses Textes eingegangen. Die übrigen haben sie zwar irgendwo in einem Nebensatz registriert, festgestellt, aber strikt vermieden, weiter darüber nachzudenken, was das für uns praktisch im Alltag in unserem Leben mit Jesus heißt. Das ist gut verständlich. Und das gilt ja für uns alle, für mich genauso wie für euch auch. Wir führen seit Jahrhunderten im christlichen Abendland ein gutbürgerliches christliches Leben. Dieses gutbürgerliche christliche Leben kennt die Radikalität der Jesus-Nachfolge vorwiegend noch aus der Bibel und aus Lebensbildern. Aber wo, und das ist jetzt kein Vorwurf, es ist einfach auch ein Stück weit die Situation, in die Gott uns ja auch gestellt hat, in der wir auch Gott sei Dank leben dürfen. Aber wo sind wir zu einer solchen radikalen Jesus-Nachfolge tatsächlich noch herausgefordert? Wo wird sie noch gelebt? Und wo überfordert sie uns unter Umständen dann nicht auch ganz schnell, wenn sie gefordert wäre, weil wir es überhaupt nicht mehr gewohnt sind, in dieser Konsequenz der Jesus-Nachfolge zu leben? Wie gesagt, ist überhaupt in gar keine Richtung irgendein Vorwurf. Es ist einfach die Situation, in der wir miteinander alle, ich genauso wie ihr, in diesem christlichen Abendland groß werden durften. Ist ja auch schön, dass wir nicht, wie die Christen in Syrien, Irak, Nigeria oder wo auch sonst, ständig täglich um Leib und Leben bangen müssen. Dabei schließen sich übrigens auch radikale Christusnachfolge und gut bürgerliches Leben keineswegs zwangsläufig aus, aber sie sind eben auch nicht dasselbe. Das ist wichtig festzustellen. Jesus veranschaulicht provozierend, aber ganz und gar ernst gemeint, wie grundsätzlich die Neuorientierung eines Lebens mit ihm sein soll, ja sein muss. Ich greife dafür schon den letzten Vers hervor. Er sagt mit diesem letzten Vers, der auch den ganzen Abschnitt inhaltlich zusammenfasst: Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück. der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Geschickt im Sinne von geeignet, tauglich, brauchbar. Nicht im Sinne von gesandt, sondern im Sinne von tauglich. Das heißt aber nichts anderes, als dass Jesus sagt, wer nicht so radikal in ein neues Leben mit mir aufbricht, der taugt letztlich gar nicht für ein Leben mit mir. Wir haben gerade das Lied gesungen, noch dringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt. Und da haben wir die dritte Strophe gesungen, brich mit dem Vergangenen, sprich zu Gott, ich will. Nämlich konsequent aufbrechen in ein neues Leben, das Alte wirklich konsequent zurücklassen und einen radikalen Neuanfang mit Jesus beginnen. In die Nachfolge Jesu treten können wir wirklich nur durch eine grundlegende Neuausrichtung unseres Lebens. Durch einen Bruch, durch einen konsequenten Bruch mit allem, was nicht zu einem Leben mit Jesus passt. Wohlgemerkt, auch hier ist die Differenzierung ganz wichtig. Wir müssen nicht unser Leben einfach nur aus Prinzip komplett auf den Kopf stellen, alles anders machen als bisher. Wir müssen unterscheiden, was passt von unserem bisherigen Leben ohne weiteres, auch zu einem Leben mit Jesus, und was passt aber eben nun definitiv nicht zu einem Leben mit Jesus. Und das müssen wir konsequent und radikal zurückstellen und hinter uns lassen. Denn nur dann wird unser Leben neu, wirklich neu. Mancher, vielleicht sitzt auch mancher unter uns, hat das in seinem Leben auch schon erfahren. Da hat mancher schon einen Anfang mit Jesus gemacht, aber viel vom alten Ballast und Müll ins neue Leben mit Jesus hinübergetragen. Und er schleppt sich vielleicht bis auf diesen Tag mit diesem alten Ballast weiter ab und wird in seiner Jesus-Nachfolge gelähmt, ausgebremst. Aber Jesus möchte, dass er ein wirklich neues Leben, ein freies Leben in seiner Freiheit beginnen und führen und eben auch ein gesegnetes Leben, ein wirklich gesegnetes Leben. Um zu zeigen, was das ganz praktisch heißt, berichtet uns die Bibel jetzt von drei Begegnungen Jesu mit möglichen Nachfolgern. Mit drei verschiedenen Personen führt Jesus jeweils ein kurzes seelsorgerliches Gespräch. Es kann natürlich auch länger gewesen sein, sagen wir immer wieder, die Bibel berichtet ganz komprimiert, aber es berichtet das Entscheidende, worauf es ankommt in diesem Gespräch, wo Jesus in drei Situationen sagt, worauf es ankommt in der Nachfolge mit ihm. Zu jeder der drei verschiedenen Personen sagt er dabei etwas anderes, eben auch weil die geistliche Situation, in der wir stehen, jeweils anders sein kann. Ich stelle die drei Gespräche unter die drei Stichworte loslassen, zweitens neue Maßstäbe setzen und drittens dann unser Hauptthema überhaupt Nachfolge mit ungeteiltem Herzen. Erstens loslassen. Müssen Christen erstmal ordentlich weggeben, damit sie überhaupt ernsthaft in die Nachfolge Jesu eintreten können. Ich dachte bei der Vorbereitung zurück an meine Zeit im Studium am Sprachenkolleg in Stuttgart. Da hatten wir einen Studenten, der saß dann in der Königstraße in Stuttgart und hat sein bisschen Hab und Gut verteilt. Irgendwie war er der Meinung, man kann nur glaubhaft in die Nachfolge Jesu treten, wenn man sich mehr oder weniger von allen irdischen Habseligkeiten getrennt hat. Aber mit einer solchen Vorstellung wäre die Sache mit Jesu von vornherein gesetzlich missverstanden. Allerdings gilt, wer in die Nachfolge Jesu eintreten will, der muss schon scharf hinsehen. Viele bleiben mit ihren Blicken bei den Wundern Jesu hängen und denken, diesem mächtigen Herrn möchte ich auch folgen. Jeden Tag mit Jesus Großes erleben, von einem Wunder, von einer Heilung, von einer großartigen Situation zur nächsten. Bei den Machttaten Gottes täglich in der ersten Reihe sitzen. Wer will das nicht? Und Jesus hatte bis dahin, in vorausgehenden Kapiteln, ja auch wirklich eine Unmenge Wunder getan. Eine solche Einladung wollen viele gerne annehmen. Deshalb hatte Jesus in dieser Anfangsphase einen enormen Zulauf und deshalb haben heute auch die Charismatiker einen enormen Zulauf. Nie krank, nie arm, immer super drauf, ist eine Vorstellung, die lockt. Und die Charismatiker versprechen ja in der Regel mehr oder weniger genau das. So eine ähnliche Vorstellung mag auch der Mann gehabt haben, von dem hier in Vers 57 die Rede ist. Er kommt zu Jesus von sich aus. Offensichtlich ist er von Jesus begeistert. Er scheint auch zum Äußersten entschlossen. Ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Er scheint also bereit zu einer bedingungslosen und totalen Nachfolge. Egal wohin du gehst, ich komm mit. Klingt sehr gut, ist's aber auch sehr gut durchdacht. Tatsächlich lädt Gott uns ein zu einem Leben, bei dem wir in der ersten Reihe sitzen dürfen. Wer mit Gott lebt, der darf Gott als Hauptakteur in seinem Leben erfahren. Der darf mit Wundern und mit dem Durchtragen Gottes Tag für Tag aufs Neue rechnen, ganz gewiss. Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Auf die andere weist Jesus diesen Mann ganz unmittelbar hin. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Jesus bietet keinen materiellen Gewinn. Jesus verspricht keine materielle Sicherheit. Und das Beispiel, das Jesus gebraucht, ist übrigens unmittelbar aus der Situation genommen, in der Jesus gerade lebt, in der er gerade ist mit seinen Jüngern. Sie sind nämlich auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus sucht eine Unterkunft für die Nacht, einen Ort, an dem er sein Haupt hinlegt. Aber sie sind gerade auf dem Weg durch Samaria. Und die Samariter sind auf die Juden nicht gut zu sprechen. Und so verweigern sie Jesus die Gastfreundschaft. Sie nehmen ihn nicht auf, weil er unterwegs ist nach Jerusalem. Denn Jerusalem ist ja der große Streitpunkt zwischen den Samaritern und den Juden. Die Samariter beten auf dem Garizim an und die Juden in Jerusalem auf dem Tempelberg. Also kriegt Jesus eine Abfuhr. Die Jünger sind empört, sie wollen Feuer vom Himmel herabfallen lassen auf diese unbotmäßigen Samariter. Jesus weist sie zurecht und sucht mit ihnen in einem anderen Dorf nach Unterkunft. Aber genau das ist eben die Situation. Der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Auf der Suche nach einem Platz für die Nacht wird er abgewiesen. Ist dieser möchte gern Nachfolger bereit, Jesus in ein solches Leben zu folgen? Jesus stellt ihn vor die Konsequenz der Nachfolge. Ist er bereit, äußere materielle Sicherheiten für ein Leben mit Jesus aufs Spiel zu setzen? Wir sind inhaltlich wieder ganz nah an der Predigt vom letzten Sonntag mit dem Stichwort Mietling. Der Mietling hat seinen eigenen finanziellen Vorteil im Blick. Wenn der auf dem Spiel steht, dann ist der Mietling weg. Wie der Mann hier reagiert hat, wird uns nicht berichtet. Es geht auch gar nicht um ihn. Es geht ja um uns. Die Frage ist nicht, wie dieser Mann reagiert hat. Die Frage ist, wie reagieren wir, wenn Jesus uns ruft, wenn Jesus uns in die ungeteilte Nachfolge stellt. Wer Jesus nachfolgt, muss bereit sein, Gott als einzige Sicherheit seines Lebens zu akzeptieren. Wir haben in der Nachfolge Jesu keine Verheißung für ein gesichertes Einkommen oder für ein festes Dach über dem Kopf. Nachfolge Jesu kann in Entbehrungen führen. Kann, muss nicht, aber kann. Die Botschaft Jesu ist das absolute Gegenteil eines Wohlstands- und Wohlfühlevangeliums. Sören Kierkegaard, ein leidenschaftlicher Kritiker eines unverbindlichen, halblebigen Christseins, hat deshalb zwei Arten von Christen unterschieden. Die Jesus-Bewunderer, die Gott als Trost und Hilfe benutzen, aber über ihr Leben selbst weiter verfügen. Ihren Weg und ihre Entscheidungen nicht wirklich konsequent von Gott und seinem Wort beeinflussen lassen und Jesus eben wieder an die Seite stellen, wenn sie ihn als störend empfinden. Und zweitens die echten Nachfolger Jesu, deren Leben in Treue und Gehorsam an Jesus und sein Wort gebunden ist. Wie schon gesagt, das heißt nicht, dass wir erst einmal alles weggeben müssten, erst mal verkaufen und loslassen, bevor wir Jesu Nachfolger sein können. Aber es heißt zu bedenken, bin ich bereit, die Nachfolge Jesu höher anzusetzen als alle Sicherheiten und Bequemlichkeiten des Lebens. Wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte, bin ich bereit, Jesus Tag für Tag zu vertrauen, dass er auch am nächsten Abend ein Quartier bereithält, dass er auch morgen für Nahrung und Kleidung sorgt. Es heißt nicht, dass wir ein solches Leben suchen müssten. Es gibt Jesus-Nachfolger, die haben das gesucht. Etwa Hudson Taylor hat das ganz bewusst gesucht, weil er gesagt hat, in China kann ich mich auf nichts anderes verlassen, und deshalb hat er es auch in England schon gesucht. Es gibt solche Menschen, aber dazu muss man berufen sein. Wenn wir ein geistliches Leben führen wollen, zu dem wir nicht berufen sind, dann überfordern wir uns selber und werden wahrscheinlich Schiffbruch erleiden. Wir müssen also ein solches Leben nicht suchen, aber wenn es unvermeidlich wird, wenn es die Nachfolge Jesu erfordert, dann sollten wir dazu bereit sein. Das ist also die Antwort Jesu an den Ersten, der sich freiwillig zur Nachfolge gemeldet hat. Den Nächsten ruft Jesus selbst. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, neue Maßstäbe. Jesus selbst ruft einen anderen, folge mir nach. Der sagt nicht nein, er ist bereit. Nur nicht gleich. Vorher hat er noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Herr, erlaube mir, dass ich hingehe und zuvor meinen Vater begrabe. Aber Jesus' Nachfolge ist radikale, ungeteilte Nachfolge. Wenn Jesus ruft, liebe Geschwister, liebe Gäste, dann gibt's kein Zuvor. Damit steht dieser Mann aber in einem schweren inneren Konflikt. Er steht im Konflikt zwischen Gehorsam und Gehorsam. Ganz spannende Situation, denn die 10 Gebote fordern, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und im Judentum gehörte dazu selbstverständlich die Pflicht, den eigenen Vater zu begraben, und diese Pflicht hatte einen ganz hohen Rang. Jesus aber sagt, vor allen anderen Pflichten stehe ich. Es geht um eine Prioritätenfolge. Nicht, dass die anderen Pflichten nicht bestehen würden, aber es geht um eine Rangfolge von Pflichten. Und an erster Stelle, sagt Jesus, stehe ich unter Bau des Reiches Gottes. Und dann, danach, kommt alles andere. Wobei seine Antwort noch eine ganz andere Bedeutung erkennen lässt. Er sagt nämlich, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es geht um die kompromisslose Entscheidung zwischen zwei Reichen. Auf der einen Seite steht das Reich des Todes. Lass die Toten ihre Toten begraben. Da begraben die geistlich Toten ihre Verstorbenen, die mindestens an Leib, aber vielleicht auch geistlich ebenfalls tot sind. Denn auch wenn der Mensch mit Leib und Seele lebt, ohne Jesus ist er trotzdem geistlich tot. Denn Jesus ist das Leben. Und darum geht es auf der anderen Seite um Jesus, um sein Reich, um das Reich des Lebens. Hier leben Menschen mit Leib, Seele und Geist, denn sie haben Jesus und in ihm auch den Heiligen Geist. Jesus sagt diesem Mann also, das eine ist der Dienst an Toten, du aber sollst dem Leben dienen. Es gibt also eine Welt des Todes und es gibt eine Welt des Lebens unter der Herrschaft Gottes. Und Jesus sagt diesem Mann, du sollst aufhören, deine Lebenskraft toten Ereignissen zu widmen, denn ich habe dich zum Leben berufen. Und ich habe dich berufen, dem Leben zu dienen und nicht dem Tod. Alles, was in dieser Welt des Todes geschieht, so wichtig es in unserem Alltag auch sein mag, es ist eben letztlich ein Werk ohne bleibenden Wert. Und deshalb heißt dieser zweite Punkt, neue Maßstäbe setzen. Das Vorläufige, das Vergängliche, das letztlich Tode vom Ewigen, vom Leben zu unterscheiden und daraus auch die Konsequenzen zu ziehen, unser Leben unter diese neuen Maßstäbe zu stellen. Alles, was in dieser Welt des Todes geschieht, so wichtig es in unserem Alltag auch sein mag, es ist ohne Ewigkeitswert und damit in letzter Konsequenz wertlos. Jesus aber beruft uns zu einem Leben, das bleibt in Ewigkeit und das Frucht bringt für die Ewigkeit. Ich dachte, auch hier gilt wie sonst im Leben, alles bekommt seinen Wert nur im Horizont des Größeren. Um es an einem Beispiel zu veranschaulichen, ich dachte auch da nochmal an diesen Punkt zurück in die Zeit des Studiums. Da gab es ein Gespräch unter uns Theologiestudenten, was ist, und auch es waren andere Beteiligte dabei, was ist eigentlich wichtiger? Damals noch die Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die waren auch noch unheimlich stark in der Kirche vom sozialen Evangelium bestimmt. Ging weit in die Pfarrerschaft, in die Vikarschaft, in die Studentenschaft hinein. Es ging um die Frage, was ist wichtiger, den Menschen das Evangelium zu sagen oder ihnen Brot zu bringen, zu essen, damit sie nicht verhungern oder medizinische Hilfe zu leisten. Denke an folgendes Beispiel. Da kommt in Afrika einer vorbei an einer austrocknenden Wasserlache. Noch ist ein halber Meter Wasser drin und er sieht in diesem austrocknenden Tümpel einige kostbare Fische einer seltenen Art. Er will ihnen helfen, schnell rennt er weg und kommt wieder zurück mit einer Dose Futter. Die armen Biester ja nicht verhungern lassen. Das mag den Fischen im Moment gut tun. Die werden sich drüber freuen. Aber sie bleiben weiter dem Tod geweiht. Denn der Tümpel wird in der sengenden Hitze trotzdem Futter hin, Futter her, demnächst austrocknen. Und dann sind die Fische tot, mit oder ohne Futter. Das Futter löst also nicht ihre grundsätzliche Situation. Auch nicht sonstige tiermedizinische Hilfe. Die können von der Hitze Pilzfäule gekriegt haben auf den Flossen und Schuppen oder ähnliches, da kann der Tierarzt kommen und helfen. Hilft ihnen auch nichts, wenn ein paar Tage später der Tümpel ganz ausgetrocknet ist, sind sie tot. Holt dieser Mann aber nicht nur Futter, sondern bestellt einen großen LKW mit einem Wasserfass, lädt die Fische ins Wasserfass und bringt sie zu einem anderen See, der nicht austrocknet, dann gewinnt auch das Füttern und die tiermedizinische Hilfe einen ganz anderen Stellenwert. Ja? Denn dann verändert er ihre Situation grundsätzlich und dann haben sie eine Überlebenschance. Wir sehen, erst im Horizont des Größeren bekommt die einzelne Tat ihren Wert. Diese Welt geht ihrem Ende entgegen. Und deshalb ist es das Erste und das Entscheidende, dass wir den Menschen das Wort Gottes bringen, das ihrem Leben Ewigkeitswert gibt, das ihnen Leben gibt, das anhält, wenn diese Welt vergeht. Und dann hat auch die einzelne andere Tat ihren Wert. Und deshalb war es übrigens rechten Verkündigern des Evangeliums immer schon wichtig, den Menschen dann auch in den Dingen des täglichen Lebens mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Echte Diakonie hat deshalb immer zur Verkündigung des Evangeliums gehört. Und deshalb ist es ja auch uns wichtig in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, wenn eins Not leidet, dass wir es in unseren Gebeten mittragen, dass wir es mit unseren Worten trösten und aufrichten. Und wenn wir ihm praktisch unter die Arme greifen können, dass wir auch das nicht versäumen. Aber all das, die ganzen übrigen Taten der Nächstenliebe, gewinnen ihren bleibenden Wert eben erst im größeren Horizont, dass ein Mensch ins Reich Gottes kommt und bleibendes Leben hat. Und damit kommen wir zum dritten Gespräch unter dem Stichwort Nachfolge mit ungeteiltem Herzen. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wir begegnen wieder dem Stichwort zuvor. Liebe Geschwister, liebe Gäste, wenn Gott ruft, dann folge gleich. Wer zögert, wer zurücksieht, der hat oft die Chance schon verpasst. Es wird im Himmel eines Tages eine Unmenge leerer Plätze geben, die leer bleiben, weil die, die darauf hätten sitzen sollen, zuvor noch etwas anderes zu erledigen hatten. Das ist natürlich nur im Bild gesprochen. Tatsächlich wird es im Himmel keine leeren Plätze geben, weil Gott das schon vorher weiß. Aber ihr versteht die Botschaft, die dieses Bild von den leeren Plätzen veranschaulicht. Und ich habe mehrfach von Menschen gehört, wenn ich mich recht erinnere, bin ich auch solchen persönlich begegnet, die hatte Jesus angesprochen. Und die wussten ganz genau, jetzt bin ich gemeint. Ich bin heute in die Entscheidung gerufen. Sie haben das Evangelium begriffen. Es stand ihnen groß vor Augen, Jesus ist für mich gestorben. Jesus beruft mich zu einem neuen Leben, jetzt, hier und heute. Aber sie hatten zuvor etwas anderes zu tun. Und sie leben heute noch ohne Jesus und ihr Platz im Himmel wird leer bleiben. Um nochmal in diesem Bild zu sprechen. Und damit das nicht passiert, mahnt Jesus in dieser Eindringlichkeit, lass dieses zuvor. Es gibt kein Zuvor, wenn Jesus ruft. Das Neue Testament hat umgekehrt einige Berufungsberichte, die diesem Zuvor eindringlich entgegenstehen. Etwa das vom Zöllner Levi, das haben wir als Lesung gehört. Da sitzt Levi in der Nähe von Kapernaum, ich habe ein Bild mitgebracht, eine Karte, in der Nähe von Kapernaum an seinem Zollhaus. Da sehen wir oben am See Genezareth Kapernaum, rechts Bethsaida. Warum gab es ein Zollhaus? Ganz einfach, weil links das hellblaue das Reich des Philippus war und rechts das hellblaue und links das bräunliche das des Herodes Antipas. Und die Grenze ging etwas östlich, wenige Kilometer östlich von Kapernaum am Jordan durch. Und da stand, wie früher eben an Grenzen üblich, ein Zollhaus. Und an diesem Zollhaus saß Levi. Nun kommt Jesus vorbei und er sagt zu Levi, den er da sitzen sieht, folge mir nach. Und was, liebe Geschwister, tut Levi jetzt? Ich finde es immer wieder faszinierend, wie kurz, wie prägnant, wie klar die Dinge hier sind. Levi klappt seine Zollkasse zu, nimmt seinen Mantel vermutlich noch mit und folgt Jesus nach. Wir lesen, und er verließ alles und stand auf und folgte ihm nach. Wobei wir bei Levi sehen, so weit ging er dann tatsächlich gar nicht. Es geht in der Nachfolge Jesu gar nicht um die großen äußeren Veränderungen, ums Brimborium. Es geht um den inneren Wandel, um die innere Veränderung. Levi bleibt ganz offensichtlich in Kapernaum. Aber seine Tätigkeit hat sich komplett verändert. Vorher war er ein Diener des toten Mammon, damit beschäftigt, das große Geld zu verdienen. Jetzt ist er ein Diener des Lebens. Der lebt wahrscheinlich weiter in seinem gleichen Haus, am gleichen Ort, aber trotzdem ganz anders. Er verließ alles. Jetzt ist Mitarbeiter im Reich Gottes damit beschäftigt, Menschen das Leben in Jesus nahezubringen. Sofort macht er ein großes Gastmahl für Jesus und lädt dazu all seine Zöllnerfreunde ein, alle, die dem toten Mammon dienen, alles übelste Sünder, alles Halsabschneider, Diebe, Verbrecher, können wir durchaus so sagen. Denn die wären nicht Zöllner geworden, wenn sie nicht entsprechend geldgierig und habgierig gewesen wären. Die haben die Leute ausgequetscht, finanziell weit über das rechtmäßige Maß hinaus in der Regel. Und all diese Halunken, die lädt er ein, damit auch sie Jesus kennenlernen und damit ihr Leben neu wird. Levi ist ein Beispiel für die ungeteilte Hingabe. Der Theologieprofessor Adolf Köberle, seht, lebte von 1898 bis 1990, also weit noch bis in unsere Tage hinein. Dieser Adolf Köberle sagte, Großes im Reich Gottes ist immer nur da geschehen, wo sich Menschen gefunden haben, die zu einer völligen Hingabe an die Sache Gottes bereit waren. Die geteilten und halben Herzen vermögen die Welt nicht zu bewegen. Ich lese es nochmal. Großes im Reich Gottes ist immer nur da geschehen, wo sich Menschen gefunden haben, die zu einer völligen Hingabe an die Sache Gottes bereit waren. Die geteilten und halben Herzen vermögen die Welt nicht zu bewegen. Jesus will in unserem Leben keine fromme Flickschusterei. Er will nicht auf alte Schläuche neue Lappen kleben und nähen. Er will etwas fundamental Neues schaffen. Jesus beruft uns zu einem gesegneten Leben. Zu einem Leben, das in der Welt etwas bewegen und verändern kann. Lasst uns beten, dass wir solche Kinder Gottes sind, die das alte Leben ganz loslassen können, die ein neues Leben mit neuen Maßstäben führen und mit ungeteilten Herzen Gott dienen. Dass Gott durch unseren Dienst in unserer Gemeinde und in der Welt etwas bewegen kann. Und dabei dürfen wir auf eines ganz gewiss vertrauen, dass Gott in unserem Leben ist und im Leben unserer Gemeinde. Amen. Und darauf singen wir das Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns. 103.